Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Wie die Titanic gesunken ist oder auch seit wann es Impfstoffe gibt, über die wir in diesen Tagen ja so viel hören. Mit solchen vielschichtigen Fragen setzt sich ein richtig dickes Buch auseinander, das ich hier auf mein Studiopult gewuchtet habe. Die Welt verstehen heißt es und die dazugehörigen Erklärungen bestehen aus 264 Infografiken, die eher trockene Daten und Informationen in Bilder umsetzen. Ich hoffe, das habe ich jetzt einigermaßen richtig erklärt, Jan Schwocho. War das eine einigermaßen zutreffende Definition dessen, was Sie da machen? Oder wie würden Sie jemanden Infografik erklären, der sowas noch nie gesehen hat?
Ja, guten Morgen erstmal.
Guten Morgen.
Ja, also das haben Sie schon ganz super beschrieben. Also Infografiken ist natürlich ein Feld, was es schon lange, lange gibt. Man hat immer das Gefühl, das ist erst in der letzten Zeit sehr beliebt geworden, aber es hat es ja eigentlich schon immer gegeben. Und ja, das Wort besteht aus Info und Grafik und das sagt ja eigentlich auch schon alles. Also erstmal braucht man Info und dann kann man eine Grafik machen. Und das ist das, was wir in dem Buch gemacht haben. Also auch im Unterschied zu langem Text oder reinem Fotobuch ist das, was wir machen, ja eigentlich eine Mixtur aus allem, was wir so an grafischen Möglichkeiten haben, um unsere Geschichten zu erzählen.
Also das ist unglaublich komplex, muss man sagen, was man da in diesem tollen Buch findet. Zum Teil sieht das aus wie Comics, dann Handzeichnungen. Wie Sie schreiben am Anfang in der Einleitung, da hätten über 100 Menschen an dem Buch mitgewirkt. Wie viele Leute arbeiten denn an so einer einzelnen Grafik?
Ja, das stimmt. Also natürlich sind es 100 Menschen insgesamt, weil wir auch erstmal viel auch Arbeiten drin haben, die wir schon mal gemacht haben für Magazine. Das ist zum Beispiel im Spektrum der Wissenschaft oder das Handelsblatt und die Wirtschaftswoche, um nur mal einige Beispiele zu nennen. Die haben wir vor einigen Jahren gemacht und haben wir dann nochmal wieder aktualisiert. Wir haben aber auch ganz viele der Grafiken aus unserem eigenen Magazin, was wir über die lange Zeit gemacht haben, und haben dann eben auch die fehlenden Lücken, wo wir dachten, das wollen wir noch gerne erzählen, haben wir dann eben dazu gemacht. Und dazu braucht man eben, deswegen sind es so viele Leute, die daran beteiligt sind. Aber im Kern waren es vielleicht jetzt zum Schluss in den letzten ein, zwei Jahren, wo wir dran gearbeitet haben, waren es vielleicht 5, 6, 7 Leute, die im Kern dran gearbeitet haben. Und wenn man so eine Infografik macht, dann ist in der Regel immer einer verantwortlich, also ein Grafiker. Oder der ja auch dann ein Journalist oder ein Schreiber ist. Wir haben dann auch noch Autoren dazu. Wir haben auch Leute, die speziell auf Research, also auf Recherchieren dafür geeignet sind, uns noch Sachen nachzubesorgen, die wir brauchen. Also es braucht eine unglaublich viele Zahl von oder eine große Anzahl von Mitarbeitern, die an so einem Werk mitmachen, je nachdem, was man gerade braucht. Aber jede Grafik ist natürlich anders, wie Sie gesehen haben.
Wahrscheinlich. Absolut, ja. Und wenn man sich das so anschaut, dann merkt man auch schnell, das ist eigentlich wie so, als würde man so eine Lupe auf ein Thema legen oder ein Vergrößerungsglas. Und da passieren ja auch Fehler. Zum Beispiel fand ich das sehr eindrücklich, was Sie über eine Infografik zum Anschlag aufs World Trade Center erzählen. Da können Fakten ja auch mal ganz schön verzerrt werden. Einmal, weil es wahnsinnig schnell gehen muss, aber dann auch, weil alle einander kopieren. Hat Sie das überrascht in dem Fall?
Ja, damals schon. Also ich war ja selber in der Lage, damals habe ich bei dem Magazin Max gearbeitet, als der 11. September geschah. Und ich habe selber einen Fehler in meiner Grafik gemacht.
Weil Sie so schnell arbeiten mussten, ne? Mhm.
Genau, das war über Nacht. Ich habe da nur eine Stunde geschlafen. Ich habe, glaube ich, 6 Grafiken in dem ganzen Heft über Nacht gemacht. Und dann versucht man das immer so zu entschuldigen. Man hat ja keine Zeit gehabt, aber das ist natürlich Blödsinn. Weil ich würde auch immer sagen, auch komplexe Vorgänge muss man dann, entweder bringt man sie nicht, wenn man keine Zeit hat, oder man nimmt sich die Zeit und macht das dann richtig. Ne? Das war so meine Erkenntnis aus der Zeit. Und so froher war ich auch, dass ich dann eben dieses Thema nochmal 10 Jahre später nochmal richtig machen konnte, mit sehr viel Zeit, wie man auch in dem Buch sieht. Also wir haben da unglaublich viel Arbeit noch mal reingesteckt, dass diese Geschichte noch mal möglichst wahrheitsgetreu zu erzählen.
Inwiefern ist denn so eine Infografik vergleichbar mit einer Erzählung aus natürlich dann verschiedenen Elementen? Man hat Text, man hat Bilder, man hat Diagramme zum Beispiel. Was würden Sie sagen? Sie sagen ja auch, Sie sind eigentlich ein Geschichtenerzähler. Was für eine Art von Erzählung, würden Sie sagen, ist eine Infografik?
Ja, das ist schwer. Also Man kann es am besten eben vergleichen, weil der Text ist ja sehr eindimensional. Also wenn man ein Buch vor sich hat, ist das eine ziemlich lineare Geschichte, die man so durchgeht. Wenn man Fernsehen guckt, setzt man sich vor den Fernseher und sagt, please entertain me, drückt auf Play. Und bei Infografiken haben wir es wesentlich komplexer. Das ist für uns natürlich auch viel schwieriger, jetzt auch in so einem Kontext, dass man ein Buch vor sich hat oder eine Seite vor sich hat und man den Leser durch so eine Grafik führen muss, ja, förmlich. Also man hat ja, der Leser kann ja an jeder Stelle der Grafik im Prinzip einsteigen. Das macht es natürlich auch schön an so einem Buch, ne? Man kann immer wieder irgendwo anfangen zu lesen und muss jetzt nicht da linear durchgehen. Aber das ist natürlich unser Ziel, wenn wir eine Geschichte erzählen wollen. Wo fangen wir an mit der Headline, ne? Wie ziehen wir den mit der Überschrift, wie ziehen wir den Leser da in die Geschichte rein, wie führen wir ihn durch Form und Farbe durch diese Grafik. Das heißt, wir haben ja grafische Mittel durch eben Farbhervorhebung oder indem wir die Schrift größer machen oder eben überhaupt Sachen größer oder kleiner machen, wichtiger, unwichtiger machen. So können wir so ein bisschen eine Dramaturgie durch so eine Grafik machen. Und das Interessante ist für mich eigentlich immer wieder, dass es immer zwei Gruppen von Menschen gibt und die eine Gruppe, die ist für mich besonders interessant, die es halt lieben, solche Grafiken anzugucken, die sagen, Mann, ich habe da eine halbe Stunde auf der Grafik verbracht und ich habe so viel gelernt. Und es gibt natürlich die andere Seite, die sagt, oh, das war mir alles zu kompliziert oder da hätte ich ja arbeiten müssen. Das ist ja das, was man dann genau machen muss. Also man muss sich schon mit dem Thema auseinandersetzen. Aber wenn man dann da durch ist, dann hat man das Gefühl, man hat eben was verstanden, man hat was gelernt. Und das ist ja auch die Intention, die wir haben wollen. Wir wollen ja, dass jemand im besten Falle, wenn er sich das angeguckt hat, schlauer ist danach. Ne? Das ist für mich immer dann keine Kunst, sondern es ist eine Dienstleistung, die wir da vollbringen.
Also es geht um Informationsübermittlung und Komprimierung vielleicht auch, aber es geht auch um Emotionen. Das sieht man gerade, wenn man in diesem Buch sich tummelt. Da ist zum Beispiel eine, die heißt 2,5 Minuten bis Mitternacht. Da geht es um die Frage, wie leicht es für den amerikanischen Präsidenten ist, Atomwaffen einzusetzen. Das ist ja auch ziemlich emotionalisierend, wie das umgesetzt ist. Warum ist das Ihrer Meinung nach trotzdem Information?
Naja, weil in der Geschichte natürlich eine ganze Menge Wahrheiten drinstecken oder Fakten drinstecken, die man sich dann so ein bisschen rausarbeiten muss. Aber da das Thema an sich ja sehr trocken ist und man vor allen Dingen auch keine Bilder hat, deswegen wählen wir dann ja so einen Stil, weil wir ja so gut wie gar keine Bilder davon haben. Welcher Mann hat diesen Atomkoffer von Trump? Da gibt es natürlich schon so ein paar Hinweise, wo man sich dran bedienen kann, aber man kann die Fotos nicht benutzen. Und deswegen wählen wir dann die Illustration und bringen das dann so in Szene. Wir hätten natürlich wahrscheinlich noch 10 andere Möglichkeiten, aber wir müssen uns dann immer für eine entscheiden. Und in diesem Fall haben wir das eben auch so gemacht, auch in dem schwarz-weiß-roten, bedrohlichen Farbtönen. Ne? Das macht es eben dann ein bisschen emotionaler.
Sind Sie denn auch schon mal gescheitert an einem Thema, wo Sie noch bis heute vielleicht mit Schaudern dran denken und sagen mussten, nee, also da fällt mir einfach, finden wir keinen Dreh, wie wir das in eine Infografik umsetzen können?
Also ich weiß jetzt kein konkretes Thema, aber ich kann mich erinnern, in der Zeit, als ich beim Stern gearbeitet habe, ich habe sehr lange beim Stern gearbeitet, eben als Grafiker und Journalist. Und da gab es schon so manche Situationen, wo ich dann auch gesagt habe, tut mir leid, liebe Chefredaktion, dazu kann ich nichts machen. Dazu habe ich keine Informationen oder die Zahlen reichen nicht aus oder die Quellen sind schlecht. Das ist ja auch immer was man bewerten muss. Ne? Man muss immer den Ursprung der Quellen angucken oder ja und muss es dann bewerten. Und dann sagt man am Ende, nee, dazu kann ich nichts machen oder ich muss noch warten, bis dann die entsprechenden Daten kommen.
Genau. Jetzt ist ja die Geschichte der Infografik eigentlich relativ neu. Sie selbst sind Gründer der Infographics Group GmbH. Das ist quasi der Vorreiter auf dem Gebiet der Infografiken. Aber Sie haben ja zu Anfang gesagt, und das schreiben Sie auch in dem Buch, eigentlich ist das eine uralte Geschichte und verweisen sogar auf Leonardo da Vinci zum Beispiel. Inwiefern ist das denn, wenn man so in die Geschichte zurückguckt, schon Infografik?
Ja, eigentlich fängt es noch viel früher an, nämlich bei Höhlenmalereien, ne? Also vor über 30.000 Jahren. Also und das zeigt eben auch, dass unser Gehirn, weil wir das schon so lange lernen, wir reagieren auf Zeichen. Also wenn man sich Verkehrszeichen vorstellt oder wenn man sich am Flughafen bewegt und nach Symbolen und Farben sucht, um sein Flugzeug zu finden, dann wissen wir, dass diese Art von Kommunikation einfach sehr schnell funktioniert. Und das hat eben schon lange, bevor überhaupt Buchdruck und Text kam, haben sich Menschen schon mit Orientierung gesucht, mit Karten. Also Karten ist ja auch was Urinfografisches. Und Und zu der Zeit damals, auch zu Zeiten von Leonardo da Vinci oder Albrecht Dürer, wer für mich der erste Infografiker Deutschlands ist, man muss sich vorstellen, zu der Zeit konnten sehr viele Menschen nicht lesen. Und da wurde natürlich die Illustration gewählt. Deswegen gab es eben Holzschnitte von Albrecht Dürer. Es gab später illustrierte Zeichnungen. Und dann kam, was ich auch sehr spannend finde, die Wissenschaftler, nämlich auch wie Newton, Galilei, Kopernikus, Kepler oder Humboldt, um nur einige zu nennen. Die waren für mich sowas wie visuelle Welterklärer. Ne? Die haben uns die Welt erklärt. Die konnten das eben selber. Das ist eben auch spannend, dass es Wissenschaftler waren, die selber auch zeichnen konnten oder ihr Wissen vermitteln konnten. Und so haben die uns quasi die Welt erklärt und aufgeklärt. Ne? Und ja, und wir wissen ja auch, heute gibt es ja immer noch Leute, die glauben, die Erde ist eine Scheibe. Das finde ich ja in dem Zusammenhang gerade wieder spannend, weil es ja wieder aufkommt, auch durch diese Geschichte mit Fake News oder die berühmten alternativen Fakten, was für mich einfach ein unglaubliches Wort ist, weil es gibt keine alternativen Fakten. Es gibt auch keinen eckigen Kreis. Also das widerspricht sich so ein bisschen, dieses Wort. Aber genau darum geht es ja eigentlich bei uns auch. Wir müssen ja auch als Infografiker, ich bin ja kein Experte, ich bin kein Wissenschaftler, aber ich muss diesen Menschen vertrauen, die für mich die Daten sammeln oder die Fakten sammeln. Und dann ist es für mich eher die Frage, wie bereite ich das auf, dass ein, sag mal, Nicht-Experte, genauso wie ich eigentlich, das besser verstehen kann, was wir da haben. Nehmen wir jetzt zum Beispiel die Relativitätstheorie von Einstein, wenn ich die jetzt erklären will. Das haben wir in dem Buch auch irgendwo in einer ganz kleinen Grafik verpackt. Aber dann muss ich das ja auch erstmal verstehen und dann eben vermitteln, genau.
Jan Schwocho, dieses Faktenvertrauen wollen, das ist ja auch gerade jetzt in der Corona-Krise wieder ein großes Thema. Da schreiben Sie auch dazu, Ihre Gedanken zu Corona und die Hoffnung, dass diese Erfahrung uns vielleicht zum Besseren verändern möge. Wenn Sie jetzt eine Grafik gestalten müssten zu den Werten, die jetzt in der Corona-Zeit besonders wichtig sind, wie könnte die denn aussehen?
Da ist sogar eine im Buch. Ich habe nämlich die letzte Grafik, die ich noch im Juni gemacht habe, da habe ich dann auch gesagt, ich muss noch eine zu Corona machen und habe dann auch geschrieben, dass es eigentlich keine, dass es auch eine Datenkrise ist, weil man eben jetzt auch gemerkt hat, man kriegt nicht wirklich gute Daten. Die Daten werden ja teilweise auch, das hört man ja immer in den Nachrichten, dass sie mal von gestern nicht gibt, die Daten, dann werden die letzten 7 Tage zusammengezählt und also es ist für Statistiker jetzt eine sehr, sehr wichtige Zeit, um genau zu gucken, wie sind diese Tests ermittelt, wie werden die Daten überhaupt ermittelt in unterschiedlichen Bundesländern, in unterschiedlichen Ländern, überall wird es anders gemacht. Und das ist für uns natürlich schwer, das zu vergleichen. Aber wenn ich nochmal auf dieses Thema zurückkommen darf, ich saß ja dann eben auch hier von Mai bis Juni und habe hier 1100 Seiten bearbeitet. Nämlich das Ganze haben wir nämlich auch nochmal auf Englisch gemacht, was im Frühjahr dann auf Englisch nochmal rauskommt, das Buch. Und in der Zeit habe ich eben die Grafiken angeguckt und habe gemerkt, mein Gott, wir haben da so viele Grafiken drin, die wir dann auch mal aktualisiert haben, weil durch Corona, durch diese Krise, die Kurven sich plötzlich stark veränderten. Zum Beispiel die Flugzeugbewegung oder Schiffsbewegung, die wir in dem Buch drin haben. Oder der Ölpreis, der sank plötzlich total auf unter Null. Und und dann habe ich eben gedacht, Mensch, das Buch zeigt uns irgendwie die Welt, wie sie bis vor Corona war. Wir haben ja auch viele Sportereignisse drin, wie Olympia, die nicht stattgefunden haben oder Fußball. Also das sind alles diese Themen und man fragt sich, was haben wir uns da eigentlich für ein Monster geschaffen, die Erde, so ging mir das. Und das kann man im Buch sich sehr gut angucken und kann dann ja eben für sich nochmal bewerten, ja, wollen wir das so weitermachen wie bisher? Ja. Wir wissen ja eigentlich auch jetzt schon, dass es gar nicht so weitergeht. Und das hat mich doch sehr berührt und habe auch gesagt, Mensch, wie können wir uns in Zukunft eigentlich anders verhalten oder müssen wir uns anders verhalten, um diese Kurven vielleicht doch anders in Zukunft zu gestalten.
Jan Schwocho, vielen Dank für dieses Gespräch. Und die Welt verstehen mit 264 Infografiken heißt das prächtige Buch, über das wir gesprochen haben. Und erschienen ist es im Prestel Verlag.